Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Macht es die Fähigkeit, nicht nur die Geschichte einer anderen Person zu erzählen, sondern sie zur definitiven Geschichte dieser Person zu machen? Chimamanda Ngozi Adichie.
Gute Joachim.
Hi.
Ja, willkommen zu unserem Podcast Father and Son, auch im nächsten Jahr, im neuen Jahr 2026. Ja, ich bin froh, das Projekt mit dir weiterzuführen und hoffe, dass vielleicht die Zuhörenden auch ein bisschen Freude an unserer letzten Folge zwischen den Jahren hatten, die ja irgendwie mal ein bisschen anders war. Also zum Abschluss von 2025 haben wir unsere Stimmen ja mal anderen Menschen geliehen, um irgendwie was zu sagen. Und ja, bin interessiert irgendwie, wie das den Leuten, ob das den Leuten auch gefallen hat, und jetzt auch gespannt auf unsere erste Folge im neuen Jahr. Und in dieser wollten wir mal so ein bisschen über Narrative sprechen. Das war ja so ein bisschen das Thema, was sich jetzt so rauskristallisiert hatte. Wir machen das ja immer relativ spontan, also bereiten da nicht großartig was vor. Aber als wir uns irgendwie heute getroffen haben, sind wir auch mal wieder auf die weltpolitische Lage irgendwie zu sprechen gekommen, was ja fast unumgänglich ist, wenn irgendwie zwischen den Jahren einfach irgendwelche Staatspräsidenten entführt werden und verrückteste Geschichten passieren.
Darauf ein Duschante.
Ja, und sich irgendwie davon nicht entmutigen zu lassen, finde ich auch gar nicht so leicht. Und wir haben uns halt gefragt, wie kommen wir immer wieder an einen Punkt, an dem irgendwie die politische Lage so miserabel zu sein scheint. Und wer sind irgendwie auch die Menschen, die das unterstützen? Weil man kann ja jetzt irgendwie die Akte von irgendwelchen durchgeknallten Staatsführenden, kann man jetzt isoliert betrachten und dann irgendwie sagen, keine Ahnung, Menschen wie Putin oder Trump hätten einfach irgendwie psychologische Probleme oder so. Meines Erachtens greift so eine Herangehensweise, die durchaus auch ihre Richtigkeit hat, aber zu kurz. Und man muss meines Erachtens auch die größeren Verhältnisse betrachten irgendwie. Und halt eben die gesamtgesellschaftlichen Narrative, auf denen bestimmte Politiken getragen werden. Und über diese Narrative wollten wir heute mal ein bisschen sprechen. Und vielleicht kannst du ja auch noch mal ein, zwei Worte dazu sagen, was dich daran beschäftigt hatte. Weil du hattest da ja dann direkt irgendwie so deine Themen, die du mitbringen wolltest, die dich gestört hatten, als wir über das Thema gesprochen hatten.
Ja, das kann ich gerne tun. Also, was mir halt auffällt, wenn ich mich mit Politik und mit unserer jüngeren Geschichte beschäftige und auch ein Stück weiter zurückgehe. Jetzt bin ich kein Crack, was so ein durchgängiges geschichtliches Wissen betrifft. Aber wie wir uns organisiert haben und in welchen Herrschaftsverhältnissen wir uns in unserer westlichen Zivilisation eingerichtet haben, das ist was mich eigentlich schon immer interessiert hat. Und da kann man aus meiner Sicht ja schon ganz klar ablesen, wir entscheiden uns für die falschen Götter und verraten die Liebe.
Ja.
Das ist meine Überzeugung, in Anlehnung an einen Ausspruch von Arno Grün, den ein Schweizer Analytiker, der aus meiner Sicht ein fantastisches Buch geschrieben hat, das eben genau diesen Titel trägt, Verratene Liebe, falsche Götter, und der in diesem Buch sehr deutlich aufzeigt, wie aus diesem herrschaftlichen Narrativ Besitz entsteht, etwas einzunehmen, etwas zu besetzen, etwas als das eigene zu erklären, gegen Angriffe von außen zu verteidigen und innerhalb des Herrschaftsbereichs quasi eine Machtbasis zu errichten, die möglichst unangefochten bleibt. Und das ist ja etwas, was sich aus meiner Sicht halt durch unsere westliche Zivilisation zieht, bisweilen auch darüber hinaus. Es gibt auch Ausnahmen, aber es beschäftigt mich einfach sehr, warum wir Menschen eben anderen Menschen, Männern vorwiegend, so wie unsere Geschichte zeigt, diese Machtbasis ermöglichen. Denn schließlich sind wir eine Herde, wir sind verdammt viele. Und was viele bereit sind zu dulden oder nicht, ich meine, da kommen natürlich Ängste ins Spiel um Leib und Leben. Klar, wenn man in Verhältnissen lebt, in denen man das Überleben oder in denen man das eigene Überleben nicht mehr als höchstes Gut sieht, sondern so in Bedrängnis gerät, dass man bereit ist, sein Leben zu opfern, dann ist jedes Volk, das sich in diesem Stadium befindet, in der Lage, die bestehenden herrschaftlichen Systeme zu stürzen und zu verändern. Aber solange wir uns fügen, setzen wir immer wieder solche Menschen quasi an die Spitze, lassen uns von solchen Menschen führen. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende. Was sind deswegen das Thema Narrative? Was sind die Narrative, die uns diese Menschen ermöglichen lassen, ihre Macht zu errichten? Denn ob das jetzt ein Trump ist, ob das jetzt ein Putin ist, ob das ein Idi Amin war, ob das Furz oder Feuerstein, da kann man durch die Geschichte durchgehen. Ja, das sind ja keine neuen Phänomene. Man kann ja sagen, oh Gott, jetzt ist dieser Trump da dran gekommen. Wie konnte ein Trump an die Spitze kommen? Oh Gott, jetzt Putin, oh Gott, jetzt Orban und so. Das, ja, oh Gott, jetzt Hitler oder was. Also Das sind immer Phänomene, die dadurch entstehen, dass wir als Herde, als Gemeinschaft ermöglichen, dass diese Menschen ihre Macht errichten können. Und welche Narrative sind es, die uns immer wieder an diesen Punkt bringen, die falschen Götter zu ermächtigen.
Ja.
Das ist was mich umtreibt.
Also ich finde, das ist einerseits eine total spannende Frage und andererseits denke ich mir aber auch, inwiefern kann man da konkrete Narrative überhaupt in den Blick nehmen und inwiefern sind das auch so dann Dinge, die in bestimmten Gesellschaftsstrukturen oder auch politischen Strukturen angelegt sind. Also ich denke, das ist auf jeden Fall spannend, sich
sorry,
die Narrative...
Sorry, dass ich kurz reingehe, ich höre gleich wieder auf, aber nehmen wir mal ein ganz tragendes Narrativ, das schon sehr lange trägt, der Stärkere setzt sich durch.
Ja, also das ist ja nicht nur ein Narrativ, sondern... Also ich finde, das ist ja gelebte Praxis unserer Wirklichkeit seit bis heute. Also ich habe mal, es gibt so einen Philosophen, Walter Benjamin, und der hat mal Aufsätze zur Rechtsphilosophie geschrieben und dann ging es um die Gewaltenteilung. Und da ging es auch so darum, dass letzten Endes ja auch noch die Gewaltenteilung eben eine Frage der Gewalt ist. Und eine Frage dessen ist irgendwie, wo liegt die Gewalt, wer hat die Gewalt? Und dass eigentlich auch noch die bürgerlichen Verfassungen mit dem Recht des Stärkeren argumentieren. Und gerade wenn man sich die Weltordnung anschaut, finde ich, sind wir noch nicht in der Welt angekommen, wo die Gewalt aufgehört hat, das entscheidende Gremium zu sein. Ich finde halt, dass im globalen Norden, in der Nachkriegsordnung, ist dieses Recht des Stärkeren so ein bisschen unter der Oberfläche, finde ich, am Schwelen gewesen. Aber im Grunde genommen, finde ich, ist es doch dieses Recht, was unsere Welt immer noch bestimmt. Also die militärische Macht, die irgendwie der globale Norden ausüben kann, ist ja schon auch der Grund für den Wohlstand, der sich da sammelt. Und man sieht ja, dass sobald Länder da nicht mitspielen wollen, da eben gegen agiert wird, ganz großflächig. Und ich finde, jetzt, heute wird es halt wieder nochmal intensiver.
Das heißt, für dich ist schon quasi das Ausüben von Gewalt im Sinne des Narratives, der Stärkere setzt sich durch, ein Zeichen von Stärke.
Ja, würde ich schon sagen. Also
das heißt, du könntest dann tatsächlich auch übersetzen, nicht der Stärkere setzt sich durch, sondern der Gewaltvollere setzt sich durch.
Ja, also so hätte ich das jetzt interpretiert, so wie du es meinst mit dem, der Stärkere setzt sich durch, weil eigentlich ist das ja so dieses Ding, was man so sagt, irgendwie, dass das so eine Kindergartenmentalität wäre, irgendwie der Stärkere setzt sich durch und dann, wenn man erwachsen ist, irgendwie fechtet man die Dinge mit Worten aus, aber ich finde, dass so dieser Gewaltaspekt dessen, der im letzten Endes einfach mehr Möglichkeiten hat, einen unter Druck zu setzen, mehr Macht, mehr Gewalt, ja, mehr Gewalt ausüben kann auf einen, der ist derjenige, der weltpolitisch die Zügel in der Hand hält.
Ja, ich meine, da wäre jetzt als erstes halt mal der Aspekt der Stärke zu hinterfragen. Gell? Was bedeutet denn für den Menschen Stärke? Wenn wir jetzt tatsächlich den Menschen unabhängig der Zivilisation sehen, die er errichtet hat, gehört er qua seiner Ausstattung jetzt nicht unbedingt zu den stärksten Wesen. Würde es jetzt darum gehen, sich rein körperlich durchzusetzen, dann verliert dieses ganze Konzept, dieses Narrativ, das wir ja so pflegen, der Stärkere setzt sich durch, schnell irgendwie seine Bedeutung in dem Sinne. Wer würde sich denn dann durchsetzen?
Ja klar, ja. Aber hier sind wir ja dann wirklich auf dem Feld von so großen politischen Zusammenhängen und dann sind es halt im Endeffekt Großmächte wie die USA oder Russland, die...
Aber genau da wird's doch spannend. Genau da wird doch dieses Narrativ ad absurdum geführt. Denn der Stärkere setzt sich durch, heißt ja eigentlich... hat das aus meiner Sicht so was Anti-Intellektuelles? So, ihr könnt mit euren Gedanken, mit eurem Scheiß, den ihr euch da zurecht macht im Kopf und so, da könnt ihr mir kommen von was weiß ich, am Ende setzt sich der Stärkere durch. So. Ja. Das ist ja gern so das Narrativ. Aber andererseits definiert sich unsere Stärke durch Intellektualität. Unsere Stärke definiert sich durch die Werkzeuge, die wir geschaffen haben, die Waffen, die wir geschaffen haben, die Zivilisation, die wir errichtet haben. Das sehr sich unsere Gesellschaft individualisiert hat. Letzten Endes ist die große Stärke des Menschen die Fähigkeit zur Kooperation. Das heißt, auf Wissen, das andere vor uns erworben haben, aufzubauen und darauf neues, weiterreichendes Wissen zu gründen. All das ist ja eigentlich die Stärke des Menschen. Also was jetzt? Setzt sich jetzt der Höhlenmensch durch, der einfach mit der größtmöglichen Gewalt jemand anders in die Fresse haut? Oder setzt sich jetzt der Denker, der Gescheite, der Kooperative, der vielleicht auch Manipulative, der Stratege durch? Was denn jetzt? Was ist denn jetzt die Stärke, die sich durchsetzt?
Na, ich würde sagen beides und das ist ein bisschen die Tragik daran. Weil ich habe das Gefühl, dass eben all diese Mittel, diese zivilisatorischen Entwicklungen irgendwie oder bestimmte kulturelle Verknüpfungen oder bestimmte Möglichkeiten irgendwie halt, also bestimmte Entwicklungen der menschlichen Gesellschaft und Gemeinschaft, dass die in letzter Instanz, wenn man sich das gesamte Politische anschaut, noch dem Ziel dienen, dem Höhlenmensch die größte Waffe zu geben, damit er den anderen Höhlenmensch verkloppen kann. Also so, ich finde, wir leben ja noch nicht in einer Welt, in der Stärke irgendwie wirklich daran bemessen wird, an diesen kulturellen Errungenschaften, sondern in letzter Instanz geht es ja immer noch darum, wer sind diejenigen, die meiste militärische Macht haben irgendwie. Also das ist ja die Frage, die entscheidet, wer machtvoll ist auf der Welt und wer irgendwie, also wir waren ja mit wahnsinnig spannenden Kulturen konfrontiert, auch die Europäer, die irgendwie um die Welt gezogen sind und die Welt kolonisiert haben und die Welt auch jetzt letzten Endes global kapitalistisch gemacht haben, sind ja daran auf dem Prozess ganz vielen anderen spannenden Gesellschaften begegnet. Aber da wurde ja dann kein Dichtwettkampf gestartet oder versucht, sich aufeinander einzulassen, welche kulturellen Werte, welche Stärke dahingehend bringen sie mit, sondern in letzter Instanz ging es darum, die kulturelle Stärke irgendwie nutzbar zu machen im Sinne der Gewalt und des Kampfes irgendwie. Und ich finde, diese Gewalt ist immer noch irgendwie das, was ganz am Ende steht, was irgendwie so das Grundlegende ist, das, was unsere Verhältnisse zusammenbindet irgendwie, dieser Machtkomplex. Und noch nicht, wir sind, finde ich, nicht an einem Punkt, an dem wir global irgendwie davon zusammengehalten werden, dass wir alle irgendwie kulturell intellektuelle Wesen sind, die miteinander gemeinsam frei entschieden haben, dass sie global zusammenleben wollen, sondern wir leben zusammen unter den Regeln der Länder und Konstrukte, die die meiste Macht irgendwie konzentrieren können.
Ja, aber da stellt sich mir doch die Frage, wie wollen wir, dass wir innerhalb unserer Nationalstaaten quasi regiert werden? Was ist das denn, was wir als Volk oft ja sehr, sehr passiv als eine Stärke empfinden?
Also
wenn ich jetzt sehe, dass wir Leute tatsächlich wieder wie Trump, AfD oder sonst was, die ja dieses Narrativ nutzen. So, der Stärkere setzt sich durch, es muss auf den Tisch gehauen werden. Dieses ganze Larifari-Gedöns, das führt zu nichts. Wir machen uns nur angreifbar, wir müssen Interessen vertreten, wir müssen uns Ressourcen sichern, wir müssen tatsächlich uns einen Teil abholen, den beschützen und verteidigen, möglichst sogar noch ausbauen. Und das machen wir, indem wir uns quasi gegen unsere Feinde wehren. Das ist ja so, dass dieses Narrativ, dass es da jemanden braucht, der stark ist, um das zu ermöglichen.
Ja. Also da finde ich dann eben die politischen Strukturen und diese strukturellen Faktoren spannend, die eben solche Narrative erst wirksam werden lassen und solche Narrative entstehen lassen. Also ich finde, das ist ja jetzt so die Frage mit dem, der Stärkere setzt sich durch, weist ja noch irgendwie über die Frage von politischen Narrativen in unseren Verhältnissen hinaus. Also für mich wäre jetzt das Ergebnis unserer bisherigen Reflexion auch so ein bisschen die Frage danach, wieso leben wir denn immer noch in einer Welt, in der dieses trotz irgendwie vermeintlich unfassbaren kulturellen Leistungen, trotz dessen, dass die Stärke des Menschen durchaus eben in der Kooperation besteht, wieso leben wir trotzdem in einer Welt, in der dieses Höhlenmensch-Argument von wegen, wer dem Nächsten aufs Gesicht haut, der gewinnt, irgendwie noch greift? Und dann vielleicht sogar jetzt in diesem Narrativsinne, wieso dieses Narrativ sogar noch Leute abholt, dass die Leute irgendwie sagen, Alter, wir haben eigentlich Bock, in die Höhle zurückzugehen und uns gegenseitig die Körper einzuhauen. Aber für mich ist eben spannend auch so, also das wäre dann für mich eine Frage, die sich daraus so ein bisschen ergibt. Wieso sind wir da als vermeintlich fortgeschrittene Gesellschaft eigentlich immer noch an einem Punkt, wo Gewalt die letzte Antwort ist irgendwie? Und für mich sollte sich dann aber auch die Frage geklärt werden, wie entstehen denn Narrative in unserer Gesellschaft? Wie ist denn unsere Politik zusammengebaut? Und das es überhaupt so sein kann, dass ein Mensch so viel Macht sammelt und dann irgendwie diese Grüppchenbildung auch entstehen lässt und irgendwie, dass ein Mensch so viel Macht ausüben kann, finde ich, ist ja alleine schon problematisch. Und dieses, was du angesprochen hattest mit verratene Liebe, falsche Götter, also ich finde, wenn wir Demokratie so verstehen, dass sie darin besteht, bestimmte Menschen in eine unfassbar mächtige herrschaftliche Position zu bringen und dass unser einziger Beitrag als politische gemeinschaftliche Wesen dazu ist, einmal alle 4 Jahre abzustimmen, wer diese Personen sind, dann finde ich, läuft das automatisch, gerade in so Verhältnissen, in denen wir leben, die so durchkommerzialisiert und so entfremdet sind, eigentlich naturgemäß oder, also schwieriger Begriff jetzt in diesen sozialen Verhältnissen von natürlich zu sprechen, aber eigentlich geradlinig darauf hinaus, dass man Menschen eben dazu bringt, dass sie bestimmte Narrative gegen einen nutzen, dass sie irgendwie an diese Macht kommen können. Und ich finde, es ist dann auch klar, dass die Menschen, die irgendwie alles tun, um an diese Macht zu gelangen, die sind, die irgendwie leichter dorthin kommen.
Ja, das stimmt schon. Aber ich sehe das halt tatsächlich als einen wechselseitigen Prozess. Ich sehe das jetzt nicht so, dass du halt irgendwelche, was weiß ich, wir sind alle geboren worden, sind alle erzogen worden, hatten alle eine Form von Bildung, wie das auch immer ausgesehen haben mag. Und da bildet sich ja erst heraus, wie bestimmte Persönlichkeiten an welchen Stellen welche Funktionen ausüben. Es ist ja nicht so, dass du irgendwelche falschen Götter halt in die Wiege legst und die werden dann groß und haben wie der Dalai Lama die Bestimmung, Donald Trump zu werden. So läuft das ja nicht. Das läuft ja so, dass wir in der Wechselseite, in so einem wechselseitigen Verhältnis halt tatsächlich auch bestimmte Menschen in bestimmte Machtpositionen setzen. Und das auch aus einem Grund. Ich sehe das nicht so, dass wir da so blind und naiv sind und die Dinge nicht verstehen. Ich würde sagen, dass es sehr viele gibt, die an diese Wohlstandsidee glauben, die auch ein Wissen davon haben, es gibt wahnsinnig viele Menschen auf dem Planeten und die dann auch diesem Narrativ folgen, nicht alle können Gewinner sein. So ähnlich wie der Stärkere setzt sich durch. Ja? Und wenn nicht alle Gewinner sein können, heißt das, wir müssen zusehen, wenn wir als, ich sage jetzt mal, Deutsche prosperieren wollen, Wohlstand haben wollen, dann müssen wir zusehen, dass wir entweder besonders innovativ sind, dass wir Güter ermöglichen herzustellen, die quasi Bedarfe wecken, oder wir müssen uns Ressourcen sichern, oder wir müssen auf jeden Fall so ein Stück des Kuchens abkriegen und sichern. Das ist, glaube ich, was sehr viele Menschen glauben und wovon die Menschen überzeugt sind, dass das der einzige Weg ist, Wohlstand zu ermöglichen, zu erhalten und zu verteidigen. Und dafür braucht es, in Anführungszeichen, den starken Mann. Und deswegen wählen wir auch so. Das ist nicht so, weil wir total bescheuert sind und die Dinge nicht verstehen, sondern das ist eine Motivation, solche Leute in die Macht zu setzen, so
ja, will ich mal also sagen. Also ich stimme dem komplett zu. Also ich finde es total wichtig, den Punkt, den du ansprichst. Also dass wir ja auch diejenigen sind, die diese Verhältnisse schaffen und die irgendwie diese Menschen auch mit an die Macht bringen. Und ich finde halt, aber gerade deswegen ist umso wichtiger, sich anzuschauen, irgendwie, was sind denn die politischen Verhältnisse, in denen wir leben? Weil es ist definitiv nicht so, dass irgendwie bestimmte Menschen geboren werden, irgendwie, um dann Herrscher zu werden, und andere Menschen werden geboren und sind dann irgendwie einfach halt da, um beherrscht zu werden oder so, und das ergibt sich dann einfach automatisch, sondern wir sind es ja selbst, die diese politischen Konstrukte hervorbringen, die diese Narrative auch hervorbringen. Also wir als Menschen bringen uns ja selbst hervor. Das ist irgendwie das, was mit diesem gesellschaftlichen, kooperativen Zusammensein und auch mit der Sprache irgendwie einhergeht, dass wir unsere Verhältnisse selbst hervorbringen. Und für mich ist dann halt die Frage, warum bringen wir sie auf eine solche Art und Weise hervor? Warum nennen wir uns eine demokratische Gesellschaft, die irgendwie angeblich versucht, auf Augenhöhe zu argumentieren oder zu leben, die irgendwie sagt, wir bestimmen uns selbst, wir schöpfen uns selbst, bei uns herrschen irgendwie die Menschen selbst, wenn wir in letzter Instanz immer noch eine Form von Herrschaft reproduzieren und immer wieder erschaffen, die eben so total gewaltvoll ist, wo es eben einfach nur darum geht, dass eine Person einfach oder ein bestimmter Personenkreis unheimlich viel Macht um sich zentriert, um die gegebene Narrative einfach weiter zu bestärken und zu verfolgen, anstatt dass wir als Gemeinschaft irgendwie wirklich unsere Verhältnisse auch selbst in die Hand nehmen und selbst instituieren. Weil ich finde, es stimmt, was du sagst, die Menschen wählen nicht einfach nur aus einer naiven Laune heraus, aber diese Narrative, wie die du gerade angesprochen hast, also zum Beispiel, dass wir unbedingt Wirtschaftswachstum brauchen, dass eigentlich im Wirtschaftswachstum und in dieser Form von Entwicklung der einzig logische Sinn menschlicher Existenz besteht und dass wir immer weiter wachsen müssen, ohne irgendwie sich zu fragen, wohin denn, hat es nicht irgendwo eine Grenze, was ist mit dem Klimawandel, was ist mit irgendwie unterdrückten Menschen, kolonisierten Menschen, dass wir all diese Fragen nicht stellen, sondern einfach nur diese zentralen Narrativ hinterherrennen und dann auch noch in diesen bestehenden Verhältnissen, wo wir dann Leute wählen, Also das läuft ja immer im Endeffekt darauf hinaus, dass wir uns in diesen kollektiv selbst geschaffenen Verhältnissen bewegen, aber auf eine Art und Weise, die irgendwie kontrolllos ist und in der wir dann auch meines Erachtens gegen unsere eigenen Interessen handeln. Und das ist ja was, was du auch gesagt hattest, was dich an dem Thema Narrative interessiert. Wieso wählen Menschen, also dass du dann so eine führende Elite irgendwie hast, in bestimmten Ländern, wenn das politische System so strukturiert ist, macht für mich Sinn. Also dass sich dann irgendwie auch Korruption entwickelt, dass du irgendwie so Leute wie Trump hast, die dann irgendwie die Reichen reicher machen, die herrschenden Schichten irgendwie den Begünstigungen geben und den beherrschten Schichten eben den eh schon unterdrückten Menschen eher weniger abgeben. Das ist ja was total im Wesen von eben Gesellschaften mit Herrschaftsunterschieden zu liegen scheint. Aber spannend ist ja, dass wir in Verhältnissen leben, in denen eigentlich eine wahnsinnige Masse von Leuten von einer totalen Minderheit kontrolliert und beherrscht wird. Und dass diese Masse von Leuten aber, indem sie diesen Narrativen folgt, die diese Minderheit an die Macht bringen, diese Macht mitkonstituiert. Und das finde ich so spannend, weil ja diese Masse von Menschen eben damit ja eigentlich gegen ihren eigenen objektiven Zweck agiert. Also zum Beispiel gibt's ja diese ganze Bürgergelddebatte immer und Mindestlohndebatte und Menschen irgendwie, die viel näher in ihren Gehaltskategorien an Menschen sind, die Mindestlohn empfangen oder an Menschen, die Bürgergeld empfangen müssen, werden dann irgendwie zu den größten Freunden von irgendwelchen Millionären und Milliardären, obwohl sie von deren Lebensrealität eigentlich mega weit entfernt sind und total voll einer Politik profitieren würden, die eher sozial Schwache irgendwie begünstigt und diese Ungleichheiten minimiert. Also das Spannende ist doch, wieso lassen sich so viele Menschen, die selbst beherrscht werden, in diese herrschaftslegitimierende Narrative einspannen?
Der Text hätte von mir sein können. Ja, sehe ich tatsächlich genauso. Aber da komme ich gleich mit dem nächsten Narrativ um die Ecke. Du sagst, warum handeln Menschen so? Warum handeln Menschen so? Was leitet da Menschen an zu denken, Wachstum sei das Einzige und so? Ja? Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass dieser abstrakte Begriff des Wachstums da so wesentlich ist, sondern wesentlich konkreter ist der Begriff des Wohlstands. Und Wohlstand heißt, mir geht es gut. Und das, was ich mir mit meiner Händeleistung erarbeite, das gehört mir und das will ich nicht weggenommen bekommen. Und dann das Narrativ, auf das ich hinaus will, quasi Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Ja. Das heißt, das ist so ein Gefühl, das offensichtlich bis tatsächlich an Stellen wirkmächtig ist, an denen Überfluss herrscht, also an denen so viel da ist, aber trotzdem wird es als nicht genug empfunden. Man könnte ja sagen, aber uns geht's doch gut. Schaut doch mal, wie es den Menschen geht, nicht nur in der dritten Welt, nicht nur was weiß ich wo, sondern hier, schaut, wie ungleich es zugeht. Schaut, dass Menschen, Kinder in Armut leben, dass Leute zur Tafel gehen und trotzdem hier unwahrscheinlich viel Geld im Spiel ist. Wieso soll dann jemand, der eine tolle Wohnung hat, der in Urlaub fahren kann, der einen Job hat, der was weiß ich was alles hat, mit immer noch von dem Narrativ angetrieben sein, ich muss Wohlstand sichern oder Wohlstand mehren. Das scheint ein Fass ohne Boden zu sein. Und dieses Narrativ scheint deswegen besonders wirkmächtig. Ja. Und was du ansprichst, ist was, was in jedem Fall diskutiert gehört, was wir uns aus meiner Sicht alle klar machen müssen. Nämlich, wie kann es sein, dass in einem System, in einer Gesellschaft, in der prosperierender Wohlstand jahrzehntelang gegeben war, Narrative wirkmächtig sind, die sagen, die Bedürftigen, die hindern uns daran, den Wohlstand zu sichern oder zu mehren. Wie kann es dazu kommen?
Ja.
Wie kann es dazu kommen, dass an bestimmten Stellen Geld ist zum Scheißen, aber die Menschen sind überzeugt von den Narrativen, wenn wir weniger Bürgergeldempfänger haben, wenn wir weniger Ausländer haben, wenn wir weniger Furz, wenn wir weniger Feuerstein haben, dann ist unser Wohlstand wieder gesichert. Dann haben wir wieder die Möglichkeit zu prosperieren. Und dabei auch völlig zu übersehen, dass wir uns entsolidarisieren. Denn genauso wie du sagst, die Gruppen, die eigentlich zusammengehören, die werden gespalten. Da gibt es ja Leute, die orientieren sich, wie du ganz folgerichtig sagst, an den Millionären, an den Gewinnern der Gesellschaft. Und dabei sind sie davon Lichtjahre entfernt. Klar, sie folgen diesen Narrativen. Das nächste, das ich anführen kann, da habe ich jetzt gar keinen Spruch dazu, aber es gibt ja unzählige Leistungsnarrative.
Ja. Ja,
so nur wer was leistet, wird was, so in dem Sinne. Ja. Und dann wirst du von diesen Leistungsnarrativen wirst du angetrieben und hast die Überzeugung, wer nur ordentlich schafft, wer bereit ist, Einsatz zu zeigen, und der gehört dann auch zu dieser Klasse. Pustekuchen. Diese Klasse ist Lichtjahre entfernt. Diese Leute, wenn die aus irgendeinem Grund durch einen persönlichen Schicksalsschlag, durch den Verlust der Arbeit, durch Pflegefälle in der Familie, durch welche Schicksalsschläge auch immer, dann macht's Schnipp und dann sind das Bürgergeldempfänger. Das heißt, diese Leute sind viel näher an den Bedürftigen dran als an den Gewinnern der Gesellschaft. Ja. Und sich trotzdem von den Narrativen der Gewinne dieser Gesellschaft halt führen zu lassen, das ist, wenn ich dann mit meinem Narrativ um die Ecke komme, wir lassen uns am Nasenring durch die Manege führen.
Aber ich finde das dann eben auch, also ich finde, man sollte diese Prozesse auch nicht zu sehr irgendwie individualisieren. Also ich finde, man sollte den beherrschten Menschen, die diesen Narrativen zum Opfer fallen, jetzt nicht von unserer Stelle mit so einem Argwohn und mit so einer Arroganz begegnen, im Sinne von, ihr seid halt einfach blöd und ihr checkt's einfach nicht und unsere Welt wäre quasi besser, wenn ihr einfach diese Narrative besser durchblicken würdet. Weil ich finde, man muss schon auch schauen, dass wir eben diese Form, also gerade in Amerika kann man sich ja anschauen, wie irgendwie historisch, also eine dermaßen ungebildete, jetzt bin ich selbst arrogant in meiner Kritik davon.
Jetzt kommt Hochmut also ins Spiel.
Ich will vielleicht die Arroganz einfach nur an einen Punkt setzen, könnte man mir auch vorwerfen. Aber in jedem Fall möchte ich sagen, man sollte nicht irgendwie sich mit, ja, da habe ich mir gut eine eigene Falle gelegt.
Ja, ich bin gespannt, wie du da jetzt wieder rauskommst.
Man sollte, finde ich, nicht Menschen, die irgendwie halt auf eine bestimmte Art und Weise in bestimmte Narrative geprägt werden. Und das hat dann eben auch was mit Bildung und was weiß ich zu tun, dann vorwerfen zu sagen im Sinne von, warum bedient ihr euch nicht einfach eurem kritischen Verstand? Also ich bin da schon auch arrogant und mache da auch den Vorwurf zu sagen irgendwie, dass so Menschen wie Trump an die Macht kommen, dass Menschen sich nicht dessen bewusst sind, dass sie eigentlich ein riesen eigenes Interesse an bestimmten sozialen Sicherungen zum Beispiel haben. Das finde ich ist schon borniert und macht mich wütend und sauer. Aber ich finde, das ist nicht ein Ergebnis dessen, dass diese Menschen einfach im Gegensatz zu uns ihren kritischen Verstand nicht so gut nutzen, sondern das ist auch eine Frage von Kapazitäten, von der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft eingerichtet ist und von der Art und Weise, wie wir uns als Menschen bilden irgendwie und wie wir miteinander umgehen, welche Narrative wir erzeugen und entstehen lassen. Und ich finde, an der Stelle muss ein Wandel passieren. Ich finde, es muss kein Wandel passieren bei den einzelnen Individuen, die in diesem politischen System leben. Also wir müssen nicht irgendwann jetzt, nachdem wir hunderte von Jahren, wie du schon gesagt hast, durch die Geschichte hindurch sehen, wenn wir so Herrschaftsverhältnisse leben, führt das immer wieder dazu, dass sich irgendwelche durchgeknallten Machthaber durchsetzen, die uns in Kriege schicken und was weiß ich tun. Wir sollten, finde ich, nicht jetzt denken, dass wir die Lösung dafür gefunden haben, indem wir einfach die Individuen, die in diesen Verhältnissen leben, ein bisschen verändern, sondern wir sollten meines Erachtens die Verhältnisse verändern. Wir sollten dafür sorgen, dass solche Muster nicht mehr entstehen. Und für mich ist es eben diese Narrative, die noch so wirkmächtig sind meines Erachtens eben in bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen auch begründet, warum diese so wirkmächtig sind. Zum Beispiel, dass wir eben nicht in einer Gesellschaft leben, in der dieses, dass wir unsere Verhältnisse selbst machen, auch in eine Praxis überführt ist, in der wir wirklich uns dessen bewusst sind, dass wir als Kollektiv zusammenleben und unsere Verhältnisse selbst machen. Wir sind ziemlich isoliert voneinander. Wenn die Menschen näher zusammen wären, mehr sehen würden, was da passiert, dann hätten sie vielleicht auch mehr im Blick, dass sie eigentlich gar nicht zu den Musks und Bezoses dieser Welt gehören, sondern dass sie da nur in Narrative eingespannt sind. Aber da wir alle immer noch so isoliert voneinander agieren und auch in diesem Wirtschaftsbereich ja immer noch alle miteinander konkurrieren und wir da eigentlich auch, finde ich, nicht so weit gekommen sind von diesem, wenn wir schon das Höhlenmensch-Narrativ bedient hatten, von diesem irgendwie, jeder kämpft um sein Futter und halt so gut es geht und es geht jeden Tag darum, irgendwie aufs Neue irgendwie für sein Futter zu kämpfen. Da, obwohl wir eine Gesellschaft sind, die so unfassbar reich ist, dass sie die ganze Welt 15 Mal ernähren könnte, sind wir alle immer noch eigentlich in diesem Stadium, dass wir eine Arbeit finden müssen, dass wir irgendwie unser Geld ranschaffen müssen, damit wir futtern können. Und jeder hat irgendwie ständig, auch noch in dieser Wohlstandsgesellschaft, Angst, dass er auf einmal nichts mehr zum Futtern hat. Und wer sind dann die, die einem das Futter wegnehmen nach dem gelebten Narrativ? Nicht die, die irgendwie Horden von Futter daheim haben, sondern die, die eigentlich fast gar nichts haben und auf der Suche nach welchem sind.
Ja, das ist doch Irrsinn.
Und das finde ich auch totalen Irrsinn und total bekloppt.
Ich finde es halt auch dumm.
Ich finde es auch dumm. Deswegen halt, wollte ich auch sagen, ich finde, man darf da durchaus auch wütend sein und das ist auch dumm. Also es ist ja, wie wenn jemand irgendwie 30.000 Bananen hat und dann ist da ein anderer am Verhungern, wirklich am Verhungern und sucht eine Banane und du hast irgendwie zwei und sagst, gehst zu dem mit den 30.000 und sagst, guck mal, der will uns dann unsere Bananen wegnehmen, was für ein Idiot.
Ja, oder ein anderes Bild, wenn wir jetzt schon bei der Höhle sind, du hast halt da den Stamm, der zusammenlebt. Und die haben das Gefühl halt, es wird gerade eng. Und statt, dass sie sich Gedanken drüber machen, ob die Mammuts vielleicht weitergezogen sind, ob man quasi weiter nomadieren sollte, um dem Futter hinterher zu marschieren, bessere Gründe suchen sollte, also nicht im Sinne von Grund im Sinne von Boden. Ja. Ja? Andere Gründe finden, wo es mehr Früchte gibt oder sonst was. Nee, wir entscheiden mal, dass der lahmende Sohn von Höhlentrulla Ingrid, was weiß ich, dass der schuld ist.
Ja.
Das ist einfach dumm. den niederzumachen, ändert an der Situation dieser Höhlenmenschen null.
Ja.
Ja. Und ich verstehe das halt auch nicht, ja. Aber das ist vielleicht nicht das Hauptproblem. Das ein großes Thema ist, meines Erachtens, wenn du jetzt eine Mittelschicht hast, die halt tatsächlich innerhalb unseres Systems, jetzt gehe ich halt tatsächlich von der Situation aus. Ich beschäftige mich quasi mit unserer Realwirtschaft. Ich finde deinen Ansatz auch immer wieder wichtig, zu sagen, wir müssen die bestehenden Verhältnisse verändern, aber ich argumentiere jetzt erstmal von den gegebenen Verhältnissen aus. Und da fällt mir auf, dass halt unsere Wirtschaft eigentlich zum größten Teil vom Mittelstand gestützt wird, aber der Mittelstand quasi mit denselben Narrativen arbeitet, wie quasi die ganze Plattformindustrie, wie die Großindustrie, wie was weiß ich, Finanzdienstleister, Versicherungswirtschaft und sowas. Ja. Da wirken dieselben Narrative. Und die besagen, wenn man jetzt mit dem Kapital zu schäbig umgeht, mit den Unternehmern, mit den Leuten, die tatsächlich ins Risiko gehen, in die Verantwortung gehen, etwas tut, wenn man gegen die Politik macht, denen zu viel nimmt, dann machen wir alles kaputt. Ja, und das sind aus meiner Sicht Narrative, die eine Klasse prägt, um quasi sich einen Schutzwall zu errichten, um ungehindert weiter eine relativ aus meiner Sicht schäbige Form der Bereicherung voranzutreiben. Denn es ist der Mittelständler wird unser Land nicht verlassen. Und man muss natürlich gucken, dass man für diese Menschen, die ja auch wirklich innerhalb unseres Systems eine ganz wichtige Funktion haben und oft auch eine sehr verantwortungsvolle und tolle Arbeit leisten. Auch da könntest du jetzt zu Recht sagen, dass es oft von bestimmten herrschaftlichen Prinzipien durchdrungen, die auch in Frage zu stellen sind. Aber wenn wir vom gegebenen System her argumentieren, sehe ich das in der Tat so. Aber wenn ich jetzt eine Politik mache, die quasi den Mittelstand stärkt, kann ich trotzdem eine Politik machen, die dieses unverschämte und unverhältnismäßige Bereichern behindert. Aber wenn jetzt die politische Klasse, die auch im Mittelstand vertreten ist, sich bedroht sieht, so wie sich halt auch das Großkapital bedroht sieht, dann werden die natürlich getrieben von deren Narrativen auch immer für eine politische Agenda einsetzen, die diese Menschen schützt. Dabei würde es ihnen aus meiner Sicht, im besten Sinne sozialdemokratische Politik betrifft, überhaupt nicht bedroht empfinden müssten.
Ja.
Und es wäre genügend Kapazität da, um solidarisch mit den Bedürftigen umzugehen. Das wäre doch überhaupt kein Problem.
Also ich denke, unser ganzes System bricht zusammen, wenn Solidarität mit Bedürftigen einen Wert bekommt. Und zwar nicht, weil es das müsste, wegen ökonomischen Gründen oder weil dann auf einmal der ganze Mittelstand sein Geld verliert oder was weiß ich, sondern weil es so zutiefst den bestehenden Narrativen und Ideologien zugegen geht, dass eigentlich unsere ganze Welt zusammenbrechen muss an dem Prinzip, dass wir etwas abgeben von unserem Reichtum und anderen Menschen helfen, damit, das ist, finde ich, so sehr widersprechend zu den bestehenden Verhältnissen und der darin gelebten Ideologie.
Ist es doch aber, es scheint so widersprüchlich, wenn man jetzt gesellschaftlich schaut, aber je kleiner die Einheit wird, desto kommunistischer werden wir doch. Eine Familie ist doch nichts anderes als gelebter Kommunismus. Du würdest doch alles für dein Kind tun. Du würdest für deine Frau tun. Du würdest doch alles, oder für deinen Mann oder wie auch immer, du würdest im Prinzip dein letztes Hemd teilen. Du würdest, wenn es einem aus deiner Kernfamilie schlecht geht, Und wenn es aus moralischen Gründen, wenn andere drauf gucken, ey, guck doch mal dahin, der Sohn, der ist doch auch ein Drogi, der ist doch selber schuld. Wenn du Vater und Mutter bist, würdest du das nicht gelten lassen. Ja. Du würdest sagen, das ist mein Kind, ich liebe mein Kind, ich tue alles, dass es meinem Kind wieder gut geht. Das ist doch praktizierte Selbstlosigkeit, wenn du so willst.
Ja, genau.
Wir treten für die Gemeinschaft ein, dass die Gemeinschaft als solche ist uns wichtiger, als wir uns selbst sind. Das ist doch im Prinzip eine Form von Kommunismus.
Ja.
Und sobald das aber eine gesellschaftliche Dimension annimmt, sind diese Aspekte von Mitleid, dem anderen denselben Wert zugestehen, sich für den anderen einsetzen, das ist dann auf einmal alles obsolet.
Und das finde ich total spannend, was du ansprichst. Und das spricht für mich eben genau dafür, dass wir auf gesellschaftlicher Ebene noch nicht an einem befreiten, emanzipierten Punkt angekommen sind, dass wir auf gesellschaftlicher Ebene immer noch an dem Punkt sind, wo wir miteinander irgendwie in so einem Konkurrenzkampf also wir sind immer noch die Höhlenmenschen, die im Konkurrenzkampf um irgendwie Banane und Grund und Boden stehen, obwohl wir als globale Riesengesellschaft mittlerweile so unfassbar reich sind und mit dem, was wir produzieren können an Lebensmitteln, an Wohlstandsgütern, könnten wir die Welt so und so oft zufriedenstellen und dabei auch noch irgendwie den Klimawandel bekämpfen und es irgendwie auf eine Art und Weise machen, die uns wirklich lebensgerecht irgendwie auf diesem Planeten verweilen lässt. Aber das tun wir nicht, weil wenn wir aus diesem familienengsten Kreisstadium hinausgehen, sind wir immer noch alle im Kampf miteinander und sehen uns immer noch irgendwie nicht als Menschen, die gemeinsam ihre Welt zusammen aufbauen, sondern als Menschen, die sich voreinander einmauern müssen, damit sie ihr letztes Hab und Gut sichern. Und ich finde, das ergibt sich eben aus der Art und Weise, wie wir Gesellschaft leben, wie wir Wirtschaft organisieren, wie wir miteinander zusammenhängen und vor allem daraus, dass wir eben immer noch in einer Klassengesellschaft leben, dass wir immer noch in einer herrschaftlich durchdrungenen Gesellschaft leben. Weil ich finde nämlich, dass die Narrative, die uns bestimmen, noch nicht frei sind. Wir sind noch nicht in einer Gesellschaft, in der die Menschen wirklich frei bestimmen, wie sie miteinander zusammenleben wollen, welche Narrative sie leben wollen, sondern wir sind eine Gesellschaft, die von ihren Narrativen durch die Manege getrieben wird. Und wir überlassen, finde ich, dann eher diesen sozialstrukturellen Mechanismen, wie zum Beispiel bestimmten Klassenunterschieden, die Macht über die Narrative, die uns beherrschen, als dass wir selbst diese Narrative in die Hand nehmen und bestimmen. Und ich finde, in einem tiefen Sinne würde Demokratie daraus bestehen, wirklich Narrative, die uns bestimmen, selbst zu bilden und uns selbst auch darin zu bilden. Und ich finde, wir leben in einer nicht emanzipierten, nicht in dem Sinne in diesem hohen Anspruch gelesenen demokratischen Gesellschaft, weil wir eben von diesen Narrativen durch die Manege getrieben werden. Und das ist für mich halt zum Beispiel bei der Klassenlage auch vollkommen klar. Solange du in einer Gesellschaft lebst, in der Menschen einfach viel mehr haben als andere, wird der gesellschaftliche Diskurs und die gesellschaftliche Narrative immer diesen Elefant im Raum adressieren müssen. Es wird immer darum gehen müssen, diesen Reichtum zu rechtfertigen. Denn es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass jemand 1 Million mal mehr hat als ein anderer, wenn sogar auch noch Menschen hungern und sterben irgendwie, weil sie diese Güter nicht zur Verfügung haben. Dafür gibt es keine rationale, legitime Begründung. Dafür muss irgendwie ein bestimmtes Narrativ gebildet werden, was die Beherrschten mit inkludiert und mit daran teilhaben lässt. Und genau das ist für zum Beispiel Karl Marx, wo wir eben schon Kommunismus hatten, die Bestimmung von Ideologie. Für Karl Marx geht es bei der Ideologie nicht darum, dass jemand irgendwie einfach nur lügt oder dass jemand täuscht oder dass etwas falsch ist, sondern Ideologie ist für Karl Marx eine Form von Weltanschauung, in der die Interessen einer partikularen herrschenden Gruppe als die Interessen aller dargestellt werden. Ja. In denen quasi die herrschende Klasse sagt, ihr alle braucht es, dass wir so wahnsinnig viel Geld haben, weil sonst prosperiert ihr nicht.
Übrigens ist ja das Spannende in diesem Spiel auch, dass wir auch eine Gesellschaft sind, die total von so einer Sozialökonomie abhängig ist. Wir sind ja nicht einfach nur diese Individualisten, die mit Ellbogen raus sich durch unser Leben kämpfen, sondern in erster Linie, wieder mal von den Frauen geleistet, gibt es ja die Care-Arbeit, die im Prinzip diese ganzen kleinen Systeme im Inneren zusammenhält. Menschen, vorwiegend Frauen, die bereit sind, unentgeltlich diese ganze Arbeit zu leisten, damit wir unseren Alltag einigermaßen erfüllt und selbstzufrieden leben können, indem wir ein gutes Essen haben, indem wir es sauber haben, indem sich gekümmert wird und so. Ja. Wenn sich nicht gekümmert wird, wir sind keine Gesellschaft von Leuten, die sich um nichts kümmern, außer Ellbogen links und rechts raus und gucken, dass man sich seine Pfründe sichert, sondern natürlich sind wir auch eine Gesellschaft, die es braucht, dass im Alltag kooperiert wird, dass wir satt sind, dass wir zufrieden sind, dass wir Beziehung leben und sowas. Das ist auch alles ein ganz wesentlicher Faktor unserer Gesellschaft. Und das wird auch immer total ausgeklammert.
Ja. Das finde ich einen wahnsinnig wichtigen Punkt. Also toll, dass du es auch an der Stelle benennst, weil auch das ist ja ein Teil unserer kollektiven Wirklichkeit, wie wir unser Leben leben. Und da ist es total naturalisiert und normalisiert, dass eben vornehmlich Frauen und Flinters diese Arbeit einfach unentgeltlich machen und diesen Zusammenhalt sichern. Aber das ist auch irgendwie gar keine Frage von politischer Einrichtung oder dessen, wie wir unsere Verhältnisse leben wollen. Das wird halt einfach so gemacht irgendwie. Aber das, was auf der politischen Bühne zählt, das, was irgendwie im Diskurs zählt, ist diese Ellbogenmentalität, also wie du es auch gerade so ein bisschen genannt hast. Und ist halt eben diese Ideologie meiner Meinung nach. Also ich finde, wir sind an einem Punkt und waren da auch schon die ganze Zeit und sind da noch nie so wirklich rausgekommen, als zumindest europäische Gesellschaft, an dem unser Diskurs und unsere Narrative nicht frei sind, sondern eben total durchdrungen von diesen ganzen herrschaftsförmigen Ideologien. Also sobald wir mal anfangen, diesen politischen Diskurs zu führen, sind wir eigentlich schon längst nur damit beschäftigt, zu rechtfertigen, warum irgendwie die einen 100.000 Mal mehr haben als die anderen, warum irgendwie immer noch weiße Menschen mehr Möglichkeiten haben als People of Color, warum Männer mehr Möglichkeiten haben als Frauen. Das sind so total fundamentale Themen unserer Gesellschaft. Das sind die Pfeiler, auf denen unsere Gesellschaft gebaut sind. Und wir haben diese Gleichheit, die es bräuchte, um einen freien Diskurs zu führen, noch gar nicht hergestellt, tun aber die ganze Zeit so, als würden wir einen total freien Diskurs führen, haben das als einen total hohen Wert gesetzt, dass jeder Mensch irgendwie für sich die Weltverhältnisse überblicken kann und sich eine freie Perspektive entwickeln kann, obwohl irgendwie die Menschen, die wir damit zur Verfügung haben, noch gar nicht auf eine Art und Weise gebildet und erzogen sind, um diesen autonomen Diskurs zu führen.
Ja, ich würde halt auch sagen, an dem Punkt, an dem wir sind, ist auch in erster Linie halt der Aspekt der finanziellen Ungleichheit zu lösen. Weil für diese ganzen Aspekte hast du Menschen, die zu wenig zum Leben haben, nicht auf deiner Seite, wenn es darum geht, halt Prozesse sichtbar zu machen, die hinter den gegebenen Strukturen liegen. In erster Linie musst du es schaffen, für die Bedürftigen ihnen eine Antwort darauf zu geben, warum es so ungleich zugeht und wie sich das verändern lässt. Das ist aus meiner Sicht im Moment, was unsere Gesellschaft betrifft, halt Priorität 1.
Ja. Und da würde ich zustimmen und da finde ich ja das total abstruse, dass genau an der Stelle ja auch Menschen, wie zum Beispiel auch in Ostdeutschland, die irgendwie denen es schlecht geht, die ausgebeutet werden, dass diese Menschen die wählen, die die Ausbeutung maximieren wollen und nicht diejenigen, die dagegen ankämpfen. Und auch da würde ich wieder sagen, mir fällt da in den bestehenden Verhältnissen keine Lösung für ein. Ich finde, das ist total dafür eingerichtet, dass es genauso funktioniert und wir genauso immer wieder auf die Fresse fallen. Und da muss eine Art und Weise, eine fundamentale Veränderung her, der Art und Weise, wie wir politisch unser Gemeinwesen leben.
Ja, da gibt's halt auch Sachen, die mich wirklich wütend machen. Weißt du, wenn ich mir dann überlege, halt, ob Kampagnenjournalismus oder nicht, das ist mir eigentlich egal, aber ich habe beobachtet, wie die Grünen, seitdem sie an den Punkt gekommen sind, den Konservativen wirklich gefährlich zu werden, von allen Seiten bekämpft wurden. Von allen Seiten. Und an welchem Punkt sind sie jetzt? Sie sind die marginalisierten Sündenböcke unserer Gesellschaft. Stell dir mal vor, denselben Zinnober hättest du 3 Jahre genauso mit der AfD veranstaltet.
Ja.
Genauso. Alle Kräfte so da drauf. Meinst du, die AfD wäre da jetzt, wo sie jetzt steht?
Ja, vor allem auf diese Art und Weise, wie die Grünen auch bekämpft wurden. Also ich finde, da erkennt man ja, wer das Hauptziel der Mächtigen ist. Mhm. Und ich finde die Grünen.
Da könnte ich mich jetzt in den Zorn rein.
Ich finde die Grünen, mit Horst Seehofer gesprochen. Ich finde, die Grünen sind ja noch nicht mal ansatzweise eine Gefahr für die bestehenden Verhältnisse. Also, sobald eine Partei kommt, die sagt irgendwie, man kann ja Wachstum mit Wohlstand verbinden, nicht Wachstum mit Wohlstand, man kann ja Wohlstand mit einer grünen Welt verbinden.
Mit Nachhaltigkeit,
der Begriff. Man kann ja Wohlstand mit Nachhaltigkeit verbinden. Alleine das zu sagen, ist schon so ein Affront für die herrschenden Schichten. Ja, und da hat noch niemand hat gesagt, wir können Wohlstand mit Nachhaltigkeit auf diese Art und Weise nicht verbinden. Wir müssen Milliardäre und Millionäre abschaffen, damit wir diese Welt noch beleben können. Wir müssen irgendwie andere Verhältnisse schaffen. Das hat ja keiner von den Grünen gesagt.
Allein der Aspekt, dass Nachhaltigkeit Geld kostet. Ja. Schon das reicht aus.
Schon das reicht aus. Und zu sagen, dass nicht nur alleine die Reichen die Armen das tragen müssen, worauf es im Endeffekt ja doch oft hinausläuft, sondern die Reichen vielleicht auch irgendwo minimal irgendwie einen Schritt entgegenkommen müssen dafür. Das erzeugt in den Rechtskonservativen und in den herrschenden Schichten irgendwie so einen gewaltvollen Gegenimpuls, dass Bauern irgendwie bereit sind, mit der Mistgabel die Grünpolitiker selbst zu attackieren, wohingegen irgendwie eine faschistische Partei in Deutschland nicht mal 100 Jahre nach dem Faschismus und den Erlebnissen dieser Schrecken hier die ganze Zeit nicht ansatzweise dieselbe Form von Hass erfährt, finde ich. Ja, da wird sich dann so vermeintlich von distanziert, aber so in den Tiefen des Systems ist eben diese faschistische Antwort immer noch eine, die sagt, die Herrschenden bleiben im Sattel, bekommen vielleicht sogar mehr Macht. Und das sind die Fragen, das sind die Dinge, die unseren politischen Diskurs bestimmen, nicht irgendwelche freien intellektuellen Bürger, die miteinander reflektieren.
Ja, hast du vollkommen recht. Was zeigt, dass es wirklich wichtig ist, über Narrative zu sprechen und Narrative zu hinterfragen. Und das haben wir jetzt hier angerissen, aber wir sind sehr leidenschaftlich auch schon wieder über die Zeit und noch lang nicht an dem Punkt, dass dazu alles gesagt ist. Gell? Aber es ist ein wirklich ganz wichtiges Thema, diese Strukturen zu entschlüsseln und die Botschaften, die mit ihnen einhergehen, und zu hinterfragen, ob die Botschaften, die mich anleiten, tatsächlich auch die Botschaften sind, die in meinem Interesse sind.
Ja, das finde ich mal ein starkes Schlusswort. Das lasse ich gerne so stehen.
Ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ja, fand ich sehr spannend. Macht mich wütend auf dich auch, wie ich merke. Gell? Aber ich denke, es war nicht nur Wut im Spiel, sondern ich hoffe, wir konnten auch ein bisschen inspirieren durch die Anstöße, die wir geliefert haben.
Ja.
Dann bis dann.
Adios.
In seinem Zustand der schlechten Glaubwürdigkeit, mauvaise foi, verleugnet der Mensch die eigene Freiheit und Verantwortung, indem er gesellschaftliche Rollen oder äußere Erzählungen übernimmt und so sein authentisches Selbst verleugnet. Jean-Paul Sartre.